Die digitale Gesellschaft sagt mit dem Vorstoß zur Bekämpfung von Hate Speech und Fake News gefährdet Bundesjustizminister Maas die Meinungsfreiheit im Netz. Weshalb denn?
Nun, der Gesetzentwurf sieht vor, dass sozialen Netzwerken sehr hohe Bußgelder, nämlich bis zu 50 Millionen Euro, drohen, wenn sie bestimmte Inhalte nicht innerhalb einer kurzen Frist entfernen. Zum einen geht es um offensichtlich rechtswidrige Inhalte, die innerhalb von 24 Stunden entfernt werden müssen. Zum anderen geht es um sonstige rechtswidrige Inhalte, die dann in 7 Tagen entfernt werden müssen. Jetzt haben also Social-Media-Unternehmen das Problem, dass sie beurteilen müssen, wann irgendwelche Inhalte, die bei ihnen veröffentlicht wurden, offensichtlich rechtswidrig sind. Das definiert der Entwurf nämlich nicht. So, und um nicht in die Gefahr zu kommen, so ein Bußgeld verhängt zu bekommen, dürften die wahrscheinlich eine sehr rigide Löschpraxis an den Tag legen. Also sprich, im Zweifel werden die Social-Media-Unternehmen lieber Inhalte löschen, als sie dort stehen zu lassen, um eben Bußgeldern zu entgehen.
Aber ist es nicht doch sinnvoll, da gewisse Auflagen jetzt zu machen? Schließlich sind Hate Speech und rassistische Hetze im Netz stark verbreitet und viele Betroffene, die klagen ja auch darüber, dass sie strafrechtliche Verstöße bei Facebook gemeldet haben, aber nichts passiert oder viel zu langsam was.
Ja, also das erste Problem, was ich da sehe, ist, es gibt überhaupt keine klare empirische Grundlage zu diesem Phänomen. Zwar hat das Justizministerium eine Untersuchung durch jugendschutz.net durchführen lassen, allerdings hat sich diese Untersuchung zunächst mal nur auf 3 Netzwerke bezogen, nämlich auf YouTube, auf Facebook und auf Twitter. Und zum anderen ging es dort auch nur um 2 ganz spezifische Straftatbestände, die untersucht wurden, während das Netzwerkdurchsetzungsgesetz vom Minister Maas jetzt, ich glaube, ungefähr 15 unterschiedliche Straftaten zum Gegenstand hat. Also das heißt, es fehlt erstmal einer klaren Analyse, gibt es dieses Problem überhaupt? Wenn ja, welches Ausmaß hat es eigentlich? Und was sind denn eigentlich die Ursachen? Ja? Und da sollte man eigentlich ansetzen, anstatt dass man jetzt hingeht und eine Prüflast, die eigentlich dem Staat obliegt, nämlich Gerichten und der Staatsanwaltschaft zu beurteilen, ob hier Straftaten begangen wurden, das jetzt plötzlich auszulagern auf soziale Netzwerke. Mit anderen Worten, das Justizministerium leistet hier ohne eine vernünftige empirische Grundlage der Privatisierung der Rechtsdurchsetzung Vorschub.
Privatisierung der Rechtsdurchsetzung, das ist ja so ein Begriff, den Sie verwenden, den aber auch der Chaos Computer Club immer wieder verwendet und viele andere auch. Können Sie vielleicht diesen sperrigen Begriff doch noch mal ein bisschen erläutern?
Ja, also wenn es darum geht, dass hier strafbare Inhalte bei Hate Speech, da reden wir über Beleidigung, über Volksverhetzung, über üble Nachrede und eben jetzt nach diesem Gesetz auch über Tatbestände wie zum Beispiel das Verwenden von Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen und Ähnlichem. Das Äußerungsstrafrecht, also wenn es um Beleidigungen zum Beispiel geht, kann äußerst komplex sein. Also gerade Kollektivbeleidigungen, zum Beispiel sowas wie ACAB oder Soldaten sind Mörder, da kommt es für die Frage, ob das strafbar ist oder nicht, extrem darauf an, in welchem Kontext diese Äußerung stattfindet. So, und was jetzt hier passiert ist, soziale Netzwerke sollen beurteilen, liegt hier eine Straftat vor, ja oder nein. Wenn sie vorliegt, dann sollen sie diese Inhalte löschen. Tun sie das nicht, werden sie mit Bußgeldern belegt. Das heißt, die Prüflast, ich sage es nochmal, die Prüflast, ob hier eine Straftat vorliegt oder nicht, wird damit ausgelagert auf die Social-Media-Unternehmen. Und eigentlich ist das ja die Aufgabe von Staatsanwaltschaften und von Gerichten, das zu beurteilen. Und genau deswegen liegt hier eine Privatisierung der Rechtsdurchsetzung vor.
Jetzt ist nach den bisherigen Formulierungen dieses Gesetzentwurfs, das sind von den Plänen nicht nur Facebook und Twitter betroffen, wer denn noch oder wer auch nicht und mit welchen Folgen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Dieses Gesetz soll gelten für soziale Netzwerke. Und das Gesetz selbst definiert soziale Netzwerke als Telemedienangebote, die mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben werden und die es den Nutzern erlauben, beliebige Inhalte mit anderen Nutzern zu teilen, auszutauschen oder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. So, das heißt also, darunter könnte alles Mögliche fallen. Darunter könnten zum Beispiel Videochats fallen, darunter könnten andere Chatplattformen fallen, sogar E-Mail könnte darunter fallen, aber eben auch One-Click-Hoster, sowas wie Dropbox oder so, könnte darunter fallen. Also ein wahnsinnig weites Feld. Jetzt sagt das Justizministerium selbst auf diese Kritik, nein, wir haben das Ganze ja thematisch eingeengt, denn durch diesen Begriff der beliebigen Inhalte bedeutet es eben, dass sobald eine thematische Beschränkung bei einem Netzwerk da ist, wie zum Beispiel bei Xing auf berufliche Inhalte oder so, dann würde es eigentlich da rausfallen. Wenn man das ernst nimmt, dann muss man sagen, wird an dem Tag, an dem dieses Gesetz in Kraft tritt, Facebook wahrscheinlich seine AGB ändern und einfach reinschreiben, dass bestimmte Inhalte nicht mehr geteilt werden dürfen. Katzenbilder oder so zum Beispiel. Ja, und schon sind es nicht mehr beliebige Inhalte und schon wäre Facebook aus dieser Definition raus. Also mit anderen Worten, so wie das Gesetz momentan abgefasst ist, erfasst es entweder viel zu viele Inhalte und Dienste oder es ist relativ einfach für Dienste aus der Nummer ohne weiteres wieder rauszukommen. Und das kann ja nicht Sinn und Zweck sein. Also das ist sicherlich nicht das, was man mit dem Gesetz eigentlich erreichen möchte. Es gibt noch so eine Grenze von 2 Millionen Nutzern. Ne? Und da sagt eben das Justizministerium, ja, also gemeint sind Nutzer im Inland und entscheidend dafür, ob es Nutzer im Inland sind, ist der Umstand, ob sie von einer deutschen IP-Adresse aus registriert wurden. Jetzt muss man eben sagen, viele Leute benutzen VPN-Zugänge, also Virtual Private Network-Zugänge, bei denen sie nicht unbedingt eine deutsche IP-Adresse dann haben. Und eine andere Möglichkeit ist eben so Anonymisierungsdienste wie Tor zu benutzen, dann haben sie auch keine deutsche IP. Ja? Und insofern also ist schon völlig unklar, wie man jetzt das sinnvoll nachhalten will. Dann gibt es eben auch Leute, die machen sich Mehrfach-Accounts oder machen sich Fake-Accounts und all diese Gesichtspunkte werden überhaupt nicht berücksichtigt. Also wenn ich jetzt wäre und hier irgendwie ein soziales Netzwerk aufbauen möchte und ich möchte meine Konkurrenten dazu bringen, dass sie unter dieses Gesetz fallen, würde ich einfach eine Armee von Social Bots programmieren, die sich mit einer deutschen IP bei diesem Netzwerk anmelden und schwupps, schon sind die über dieser 2-Millionen-Grenze und müssen den Vorgaben dieses Gesetzes genügen, was dann eben wieder zusätzliche Investitionen nach sich ziehen würde. Ne? Und also auch das wäre eigentlich überhaupt nicht sinnvoll. Also ich halte das einfach insgesamt überhaupt nicht für zu Ende gedacht.
Nun, jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass im Augenblick empirische Grundlagen fehlen, aber es gibt ja zuhauf Betroffene, die darüber klagen. Es gibt auch Plattformen von Betroffenen, die sich zusammengetan haben. Es gibt sowas wie Hoaxmap, die rassistische Hetze im Netz dokumentieren. Sie werden wahrscheinlich nicht bestreiten, dass es sowas gibt, oder?
Dass es so etwas gibt. Natürlich gibt es strafbare Äußerungen im Netz, natürlich gibt es hasserfüllte Äußerungen im Netz und ich will auch überhaupt nicht bestreiten, dass es Menschen gibt, die davon betroffen sind. Ich sage nur, es gibt keine wissenschaftliche, saubere Untersuchung und wir dürfen eben nicht vergessen, dieses Gesetz führt zu Einschränkungen der Meinungsfreiheit und bevor man als Staat Grundrechte einschränkt, sollte man doch wenigstens genau wissen, was man da eigentlich tut und welches Phänomen man eigentlich bekämpft. Und da reichen eben unseres Erachtens nach jedenfalls nicht Momentaufnahmen aus oder subjektive Einzelberichte, sondern da sollte unseres Erachtens eben eine saubere empirische Grundlage da sein und die fehlt eben bisher.
Jetzt ist Facebook im Augenblick und andere soziale Medien ja aber auch schon am Löschen und Facebook gerade ist ja sehr geheimniskrämerisch, gibt auch die Kriterien nicht raus, nach denen es Inhalte jetzt schon löscht oder eben auch nicht. Ist es da nicht doch besser, irgendwie offizielle Auflagen zu machen?
Naja, also ich meine, Facebook hat halt bestimmte Community Guidelines, die jetzt mehr oder weniger gut durchgesetzt werden. Und das ist sozusagen das Hausrecht von Facebook, zu bestimmen, was sie eben meinen, was da auf ihrer Plattform jetzt veröffentlicht werden darf oder nicht. Das würde ich jetzt nicht vermischen oder verwechseln mit einer gesetzlichen Löschanordnung, wie das Gesetz von Heiko Maas sie eben enthält. Also ich glaube, das kann man eigentlich so miteinander nicht direkt vergleichen.
Jetzt sollen ja auch Content- und Upload-Filter eingeführt werden durch diesen Gesetzesentwurf. Wie sollen die denn aussehen und wie ist da Ihre Kritik daran?
Also das Gesetz selber zwingt eigentlich nicht unmittelbar dazu, dass Content- oder Upload-Filter eingeführt werden. Es sagt nur lediglich, dass eben strafbare Äußerungen, die einmal dort gelöscht worden sind, nicht nochmal erneut hochgeladen werden dürfen oder das Netzwerk eben dafür sorgen muss, dass sie nicht erneut auftauchen. Das könnte dazu führen, dass man eben mit solchen Upload-Filtern arbeitet. Ich finde, man muss das differenziert beurteilen. Ja? Also sicherlich ist es falsch und das wäre auch nach dem europäischen Recht nicht zulässig, wenn das soziale Netzwerk jetzt hingehen müsste und sozusagen alle einkommenden Postings, die dort gemacht werden, überprüfen müsste, a priori darauf, ob sie jetzt strafbar sind oder nicht. Ja? Das wäre sicherlich falsch. Eine ganz andere Frage ist es, wenn ein Gericht in einem Einzelfall bereits entschieden hat, dass hier konkret eine strafbare Äußerung, ein strafbares Posting vorliegt und das soziale Netzwerk dann dazu verurteilt wird, dieses Posting zu entfernen, dann kann man darüber reden, ob es im Einzelfall sinnvoll ist, sozusagen das Netzwerk auch zu verpflichten, dass dieser konkrete Inhalt nicht nochmal erneut dort hochgeladen wird. Aber auch das ist mit dem europäischen Recht jedenfalls zurzeit eigentlich so nicht zu machen. Also insofern würde ich sagen, da liegen die rechtlichen Hürden für solche Uploadfilter sehr, sehr hoch. Und was es jedenfalls nicht geben darf, ist so eine Vorzensur durch soziale Netzwerke, durch die erstmal Inhalte durch müssen, bevor sie überhaupt veröffentlicht werden dürfen.
Ist es aber nicht doch vielleicht sinnvoll, die sozialen Medien ein bisschen stärker in die Pflicht zu nehmen? Also vor wenigen Wochen scheiterte der syrische Flüchtling Anas Modamani ja vor Gericht gegen Facebook. Er war durch sein Selfie mit Kanzlerin Merkel bekannt geworden und er wurde dann aber ständig verunglimpft als Terrorist und Attentäter auf Facebook und hatte dann geklagt. Und nun ist er gescheitert vor Gericht und muss weiterhin selbstständig nach solchen Verstößen suchen und Löschanträge stellen, obwohl das für Facebook eigentlich ja vergleichsweise viel leichter wäre.
Ich sagte ja, man kann in solchen konkreten Fällen durchaus darüber reden, ob man nicht soziale Netzwerke stärker in die Pflicht nehmen müsste. Was ich jedenfalls für denkbar halte, ist, dass man sie verpflichtet, innerhalb einer sehr kurzen Zeit mit Gerichten und mit Staatsanwaltschaften zu kooperieren, um eben sicherzustellen, dass das Recht, was der Staat so ausgeurteilt hat, dann tatsächlich auch sauber durchgesetzt wird. Das, finde ich, ist durchaus eine Sache, über die man reden kann. Alles Weitere halte ich eigentlich nicht für sinnvoll, weil ich glaube erstens nicht, dass es eigentlich das gesteckte Ziel erreichen würde und zum Zweiten bedeutet es eben eine Verkürzung der Grundrechte für alle anderen.
Was denken Sie denn, was wären sinnvolle Maßnahmen? Also dass eben Grundrechte nicht eingeschränkt werden, aber eben Hate Speech und bewusst lancierte Falschmeldungen im Netz nicht sich weiter so verbreiten?
Also zum einen wäre es sicherlich sinnvoll, die sozialen Netzwerke zu einer sehr kurzen Reaktionszeit zu verpflichten bei der Zusammenarbeit mit Staatsanwaltschaften und Gerichten. Und darüber hinaus bin ich mir eigentlich nicht so sicher, was großartig passieren könnte. Wenn wir ein Durchsetzungsproblem haben, dann deutet das meines Erachtens eigentlich eher darauf hin, dass wir bei den Staatsanwaltschaften und bei den Gerichten nachsteuern müssen. Also, dass wir Schwerpunktstaatsanwaltschaften für dieses Thema Hate Speech gründen müssen, dass eben die Gerichte auch entsprechend besetzt und ausgestattet werden müssen, um möglichst schnelle Entscheidungen zu treffen. Aber eben klar muss sein, die Frage, liegt dir eine Straftat vor oder nicht, ist ein Inhalt zwingend zu löschen oder nicht, diese Entscheidung müssen staatliche Stellen treffen und nicht irgendwelche amerikanischen Social-Media-Konzerne. Wenn es tatsächlich mehr Hass im Netz gibt, dann muss man sich doch tatsächlich die Frage stellen, woher kommt das? Was ist die Ursache? Und tatsächlich ist es doch häufig so, dass die Dinge, die im Netz zutage treten, gar nicht irgendwie ein Spezifikum des Netzes sind, sondern es sind eigentlich gesellschaftliche Ursachen, Symptome für gesellschaftliche Ursachen, die da sichtbar werden. Das heißt, man muss sich fragen, was ist eigentlich hier in Deutschland passiert, dass es offenbar wieder normal geworden ist, andere Menschen zu beschimpfen, zu diffamieren im Netz, üble Nachrede zu machen, gegen Volksgruppen zu hetzen. Wie kann es sein, dass Hass etwas ist, was wieder sagbar geworden ist in dieser Gesellschaft? Und dieser Frage müsste man meines Erachtens tatsächlich auf den Grund gehen und ganz gezielt die gesellschaftlichen Ursachen von Hass im Netz bekämpfen und nicht versuchen, hier oberflächlich an Symptomen rumzudoktern, was im Ergebnis nur dazu führt, dass eben die Grundrechte für die Masse der Bevölkerung eingeschränkt werden.